Ja, zunächst danke ich herzlich für die Einladung, hierher zum Gottesdienst zu kommen mit der Predigt, nachdem David Maurer mehrere Anläufe gemacht hat und ich wiederholt abgesagt habe. Dann dachte ich, jetzt muss ich einmal zusagen, bevor du hier in Ungnade fällst irgendwie. Das will man ja nicht. Ja, der zweite Sonntag nach Ostern ist nach der Sonntagsordnung des Kirchenjahres der Hirtensonntag. Er steht unter dem Wochenspruch, ein Wort von Jesus: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich habe, als ich gefragt wurde, was ich für ein Thema oder Text wählen würde, habe ich Psalm 23 vorgeschlagen. Da gab es dann kein Nein. Und dann bin ich dabei geblieben. Den Text haben wir schon gehört. Die Kinder durften ihn zusammensetzen und sie haben es richtig gemacht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Generell sagt man ja, die Psalmen sind das Gebetsbuch der Bibel. Nun, da ist viel Wahres dran, aber es ist nicht ganz treffend, es ist nicht ganz korrekt. Sehen Sie mir diese pingelige Genauigkeit nach. Denn viele Psalmen sind kein Gebet. Viele Psalmen sind Gebete, aber nicht alle Psalmen sind Gebete. Und das trifft jetzt auch für Psalm 23 zum Teil zu. Wir haben bei den Psalmen auch Mischformen. Der Psalm beginnt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Doch was ist ein Gebet gekennzeichnet? Da gibt es formale Kriterien und deren sind es zwei. Das erste Kriterium: Gebet ist in der Du-Form. Und das zweite Kriterium: Das Herr, das Gebet nennt das Gegenüber, also den Angebeteten. Nun beginnt Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist keine Du-Form, das ist Er-Form. Er-Form ist nicht Gebet. Der Psalm 23 am Anfang und am Ende ist ein Bekenntnis. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Bekenntnis und Gebet? Das Bekenntnis geht zu Menschen, das Gebet geht zu Gott. Nicht? Man bekennt, wenn man Glauben bekennt, das ist eigentlich die beste Form des Bekenntnisses, dann bezeugt man seinen Glauben vor Menschen. Im Gottesdienst wird ja manchmal auch das Glaubensbekenntnis gesprochen, dann bekennt man gemeinsam, aber gemeinsam in der menschlichen Gemeinschaft. Natürlich kann man das auch umformulieren, man kann aus einem Bekenntnis ein Gebet machen und umgekehrt. Also wenn man formulieren würde, du Herr bist mein Hirte, dann ist Gebet. Warum mir das wichtig ist, weil tatsächlich, Psalm 23 ist eine Mischform, das werden wir dann demnächst merken, weil eben hier David bekennt, vor wem auch immer, aber man könnte sagen, David bekennt bis heute, vor uns und für uns, wer Gott für ihn ist. Und wenn wir dann sehen, ein Psalm Davids, David, der König, der mächtigste König, den Israel je hatte, wenigstens in der Zeit des Alten Testaments, der König bekennt, Gott ist mein Hirte. Und ich denke, das ist schon etwas Gewichtiges, wenn das ein König tut. Wir würden es vielleicht auch heute von manchem König, auch wenn sie vielleicht einen anderen Titel erwarten oder uns darüber freuen, wenn das so geschehen würde, wie es damals geschehen ist bei David, dass da der mächtigste Mann im Staat bekennt, der Herr ist mein Hirte. Nun, das hat natürlich noch eine kleine Besonderheit durch den Hirtetitel. Hirte hat in der Bibel drei Bedeutungsebenen. Die naheliegendste, einfachste Bedeutungsebene ist, der Hirte ist der Schafhirte. Also in der Regel nicht der Cowboy, sondern der Schafboy. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass Schafe orientierungslose Tiere sind. Also Schafe brauchen mehr Hirte wie Rinder zum Beispiel. Ja? Rinder brauchen auch Hirten, aber Schafe brauchen sie dringender. Schafe sind orientierungslose Tiere. Ich möchte das jetzt biologisch nicht weiter vertiefen. Die zweite Bedeutungsebene, Hirte, ist ein Wort für den König, für die Regierenden. Übrigens, das zieht sich durch die ganze Bibel, also im Alten Testament sind es dann tatsächlich die Könige, ein Leitungsamt. Der Hirte ist der König, so wie eben der Schafhirte ist der König der Tiere. Und der Hirte, diese zweite Ebene, ist der König, der Regierende. Hirte ist auch im Neuen Testament ein Bild für das Leitungsamt. Es hat sich dann im Laufe der Kirche verändert, darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber das Leitungsamt, da gibt es mehrere Begriffe im Neuen Testament, Bischof, Hirte, Ältester, das sind die Leitungsämter. Das ist nicht das Predigtamt, das ist das Leitungsamt. Also das hat sich durchgezogen. Und dann die dritte Ebene, der Hirtebegriff für Gott, beziehungsweise dann im Alten Testament auch für den künftigen Messias. Das ausführlichste Hirtenkapitel diesbezüglich ist Hesekiel 34. Und wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann gehe ich davon aus, hat es bei allen Juden damals gebimmelt, auf was er Bezug nimmt, nämlich auf Hesekiel 34. Und damit stellt Jesus einen messianischen Anspruch mit diesem Wort. Er hat ja den Messias-Titel von sich aus nicht für sich verwendet. Das hat er immer abgelehnt. Der Titel, den Jesus für sich verwendet hat, war Menschensohn. Wenn er aber sagt, ich bin der gute Hirte, ist das ein indirekter Messias-Anspruch. Und da ist den Juden natürlich sofort, insofern sie ihre Bibel kannten, und die kannten viele, hat es dann geklingelt. Jetzt bekennt mit diesem Wort, der Herr ist mein Hirte, bekennt der Hirte, der König, bekennt, ich habe noch einen Hirten über mir. Ich bin nicht der Oberste. Ich war ja 13 Jahre Vorsitzender im Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Biografisch war das die mächtigste Zeit meines Lebens. Ich habe nämlich manchmal gesagt, na, ich war scherzhaft, liebe Leute, über mir kommt niemand mehr außer Gott. Also im LGV, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann gilt's. Ich habe da auch dann manchmal Menschen ein bisschen Angst gemacht, dass sie das tun, was ich will, dass sie nicht in Ungnade fallen. Ja. Jetzt sagt der Höchste, und das finde ich so besonders hieran, an diesem Bekenntnis, ich, der mächtigste Mann im Staat, ich, der König, habe einen Hirten über mir. Und dieser Hirte ist Gott. Oder hier eben formuliert der Herr, und da steht dann im hebräischen Alten Testament der Name Gottes, wie er dann im Judentum nicht mehr ausgesprochen wurde. Mein Hirte, mein König, könnte man sagen, ist Gott, ist Yahweh. So, das ist der Anfang. Keine Sorge, ich werde nicht die weiteren Verse gleich gründlich auslegen. Also Sie brauchen keine Angst haben im Blick auf das Mittagessen. Der Herr ist mein Hirte. Jetzt die Ergänzung, was das bedeutet. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. So. Wenn jetzt der Psalm aus wäre, wie würden wir dann diesen Halbvers auslegen? Mir wird nichts mangeln. Da könnten wir jetzt eine kleine assoziative Phase einlegen und ihr könnt dann überlegen, was bedeutet das für mich, wenn Gott mein König ist, was hat das für Auswirkungen? Kann ich jetzt mit David sagen, mir wird nichts mangeln? Was bedeutet es, mir wird nichts mangeln? Gerade wurde die Situation im Iran angesprochen. Würden da jetzt alle Menschen im Iran einstimmen? Würden alle Menschen in der Ukraine einstimmen? Würde alle Menschen in den über 60 aktuellen kriegerischen Konfliktgebieten einstimmen? Kann ich persönlich einstimmen? Mir wird nichts mangeln. Also ich bin froh, dass der Psalm jetzt nicht aus ist und damit ist auch die Predigt noch nicht aus, sondern ich meine, das wird jetzt entfaltet. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, wird im weiteren Psalm entfaltet. Was hat das für David bedeutet? Und jetzt macht das der Psalm bildhaft, nämlich mit Bildern teilweise aus dem Hirtenleben, man könnte ja auch sagen aus dem Schafsleben, und dann ein anderes Bild, das ist das Bild des Gastgebers. Es sind eigentlich zwei Bilder, Hirte, Schafe und Gastgeber. Bildhafte Sprache. Ich sage persönlich, ich habe die Psalmen lange nicht gemocht, wegen diesen Bildern. Ich habe es lieber konkret. Inzwischen hat sich hier, oder schon seit vielen Jahren, meine Meinung geändert, denn diese Bilder ermöglichen uns, dass wir unsere Lebenssituation eintragen, unsere Lebenserfahrung mit Gott, unsere Biografie. Und aus meiner Sicht ist Psalm 23 ein biografischer Psalm, der durch diese Bildsprache in einer äußersten Kürze ein Leben umfasst. So, wir haben vier Strophen. Und es beginnt mit dem, was Gott Gutes getan hat. Erste Strophe. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Die sprachliche Struktur ist er mich. Das ist hier betont. Er mich. Gott mich. Gott weidet mich auf einer grünen Aue. Ah ja, das ist ein bisschen kurz da, das Gras jetzt. Ja, für die Bienen ist gut, die Löwenzähne, die mögen die Bienen. Ich mag sie nicht in meinem Rasen, aber die Bienen mögen sie. Für die Bienen sind dann die Löwenzähne grüne Aue, auch wenn sie gelb sind. Also, er weidet mich auf grüner. Ich sage da gern bei dem Vers, hört ihr die Schafe schmatzen? Ah, nicht, wenn die so vor sich hin fressen, auf grüner Aue, ja, Reichtum des Lebens. Was tut Gott mir Gutes? Wo kann ich genießen? Und führet mich zum frischen Wasser, nicht das Fressen und das Trinken. Und ich sehe hier die Bilder für das Leibliche und für das Geistliche. Leiblich und geistlich, als ein Ganzes. Er tut mir Gutes, er versorgt mich, er gibt mir Gesundheit, wenigstens einen Teil meines Lebens. Und das kann man alles hier hineinpacken in diese Bilder. Aber bitte beides, leiblich und geistlich. Bis hinein ins Vaterunser haben wir es als Einheit, leiblich und geistlich, auch dort ganz elementar ausgedrückt, unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld. Das ist eine Einheit. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber er lebt auch vom Brot, sondern vom Wort Gottes. Diese Doppelheit, das gehört zusammen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Er sorgt für beides. Dazu gehört jetzt auch dass er mir immer wieder auch für meine Seele aufhilft. Die Luther-Übersetzung, er erquicket meine Seele. Aber mit dem Wort erquicken kann mindestens eine gewisse jüngere Generation, glaube ich, nicht viel anfangen. Was bedeutet erquicken? Ich lese drei unterschiedliche Übersetzungen vor. Die eine Übersetzung übersetzt, er lässt mich wieder zu mir kommen. Eine andere Übersetzung, wieder und wieder bringt er meine Seele zurück. Eine dritte Übersetzung, er wird meine Lebenskraft erneuern. Auch ich würde übersetzen, er bringt meine Seele zurück. Was ist das für ein Bild, wenn wir die Seele verloren haben? Ja, das geht ja in die Richtung dessen, was wir heute vielleicht in einer extremsten Form Burnout nennen oder Depression gar. Ja, wenn man sich total leer fühlt, kraftlos. Deshalb hat ein Übersetzer Seele mit Lebenskraft übersetzt. Er gibt mir neue Lebenskraft, er gibt mir neuen Lebensmut. Er mich. Und führet mich auf rechter Straße. Er führt mich recht. Dass wir, wenn wir mit Jesus verbunden sind, Führung erleben. Führung. Häufig wird es konkret erst im Rückblick deutlich, wie Gott führt, wie Gott leitet. Und jetzt einmal denken, was dahinter steckt, wenn wir sagen, Gott führt mich. Gott führt mich. Der allmächtige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, beschäftigt sich mit meiner Person. Angesichts der Tatsache, dass es Milliarden gibt. Er beschäftigt sich, sonst können wir nicht sagen, er führt mich. Dass in den Sitzungen im Himmel meine Person ein Thema ist, muss man sich mal klar machen. Da gibt es eine Tagesordnung und unter 1834 steht dann Hartmut Schmid. Und dann beschäftigt er sich mit meinem Leben, mit meiner Biografie und zwar ganz präzise. Und dann handelt er und greift ein. Er führt mich auf rechter Straße. Und dann kommt eine Unterschrift unter diesen ersten Teil, um seines Namens willen. Warum macht er das? Wer sonst Libres hieße, um meinetwillen. Da steht, um seines Namens willen. Das tut er aus Liebe. Das tut er als der Schöpfer. Als der Schöpfer schenkt er mir Gutes, grüne Aue, frisches Wasser. Die Seele darf zurückkehren, sie bekommt neue Kraft. Und er führt mich einen guten Weg. Um seines Namens willen. Strophe 2. Schon die Satzstruktur verändert sich in dieser zweiten Strophe. Und da gebe ich einen kleinen methodischen Tipp. Lernen Texte langsam zu lesen, dass Dinge auffallen. Und ich, wenn ich gehe, merken wir, jetzt beginnt es mit ich. Er mich und jetzt ich. Und ich, wenn ich gehe, wo? Grüne Aue, frisches Wasser? Nein, neues Thema. Im finstern Tal. Au, andere Situation. Was geschieht mit mir im finstern Tal? Kann ich jetzt noch sagen, mir wird nichts mangeln im finstern Tal? Also mindestens fällt's Licht. Und ich, wenn ich gehe im finstern Tal, und jetzt kommt dann ein unglaublicher Wechsel, ich fürchte kein Unglück. Ich fürchte kein Böses, könnte man auch übersetzen. Ja, das ist ja aber ein starker Typ, der so redet. Also das bin nicht ich. Also ich habe keine Sehnsucht nach dem finstern Tal. Und ich, wenn ich gehe im finstern Tal, ich fürchte kein Unglück. Warum? Jetzt kommt die Antwort. Denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Ich habe vorher methodisch gesagt, lernen Bibel langsam zu lesen, dass solche auch unglaublich kunstvolle textliche Formulierungen auffallen. Da steckt eine Riesenspannung drin. Wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Ja, das ist aber ein Held. Nein, das ist nicht die Lösung, sondern du bist bei mir. Das heißt, und jetzt wird mir wird nichts mangeln ausgelegt. Mir wird nichts mangeln heißt nicht, Gott bewahrt mich vor dem finsteren Tal. Mir wird nichts mangeln heißt, du bist bei mir. Und das ist etwas Wichtiges, was wir lernen können, dürfen, sollten aus der Bibel. Nicht? Es gibt ja immer wieder das Denken, das war schon in der Bibel verbreitet. Wenn es mir gut geht, ist Gott bei mir. Wenn es mir nicht gut geht, ist Gott nicht bei mir. Vielfältig durchgespielt. Im Grund hat es auch Hiob gedacht. Gott hat mich verlassen. Wir haben ja viele Klagepsalmen, die formulieren, wo bist du? Du hörst mich nicht, du hast mich verlassen. Bis hin zum Jesus-Psalm am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da steht nicht, du bist bei mir. Du bist bei mir. Das ist das Entscheidende. Und das gilt jetzt bei den verschiedenen finsteren Tälern, die wir erleben. Es gilt aber auch vom letzten finsteren Tal, das wir Menschen erleben, das ist das Todestal. Das wäre eigentlich die wörtliche Übersetzung. Und ob ich schon wanderte, im Tal des Todes fürchte ich das Böse nicht. Und das heißt jetzt auch, das Böse bis hin zum Tod ist eine Wirklichkeit. Der Tod ist nichts Gutes. Der Tod ist Feind Gottes. Und ist oft verbunden mit Leiden, Krankheit, Schmerzen, Einsamkeit. Aber ich fürchte das Böse nicht, denn es gibt einen Stärkeren. Und das ist der, der den Tod überwunden hat. Das ist unser Bekenntnis von Ostern. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Sonst gibt es einen weiteren Satz in dieser zweiten Strophe, der ist etwas seltsam für uns und er ist pädagogisch total aus der Zeit. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wurden Sie schon mit Stecken und Stab getröstet? In meiner Zeit pädagogisch in gewissen Maßen noch erlaubt, heute nicht mehr erlaubt, pädagogisch verrufen, in meiner Jugend, erste Schuljahre gab es noch den Tatzenstecken und er wurde auch angewendet, ja, zum Teil schmerzhaft. Dein Stecken und Stab trösten mich, das ist schon komischer Trost. Wir sind wieder im Bild, im Hirtenbild. Die Hirte haben unterschiedliche Stöcke, ja. An einem ist eine Schaufel vorne dran, da wird ein bisschen die Nahrung unterstützend zubereitet. Und am anderen ist ein Stachel. Und der Stachel, den braucht man, wenn die Tiere nicht gehen. Da muss man sie pieksen, da sie laufen. Denn durchs finstere Tal muss man hindurch. Und es ist eine Gefahr für den Menschen im finsteren Tal, dass er im finsteren Tal stehen bleibt. Und dann bleibt es dunkel. Das ist wie bei einem Tunnel, da ist vorne Licht und hinter Licht, aber in der Mitte nicht. Und da muss man durch, dass man wieder ins Licht kommt. Es gibt ja Menschen, die fahren auch mit Autos nicht gerne in Tunnels, wenn es lang ist und lang dunkel ist. Das Stecken, dass das Schaf weitergeht und dass man im finsteren Tal nicht stehen bleibt. Das finstere Tal ist nur Durchzug, nicht Endstation. In der dritten Strophe kommt ein Bildwechsel, jetzt kommt der Gastgeber. Wiederum, und das habe ich jetzt gar nicht so sehr unterstrichen, mit der zweiten Strophe sind wir im Gebetsteil. Da bin ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Also das heißt, das ist auch etwas Schönes an diesem Psalm. Dort, wo es am dunkelsten wird, wechselt das Bekenntnis zum Gebet. Wo es am dunkelsten wird, wird es persönlicher. Du. Und das bleibt jetzt so. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist ja ein Hammerbild. Muss ich das vorstellen? Das sind Davids Feinde, die stehen hier und er sitzt am Tisch und vespert. Hat die Ruhe brauchst? Ja. Du bereitest vor meinem Tisch im Angesicht meiner Feinde. David Rückblick, wie häufig hat er das erlebt, die Anfeindung. Die jahrelange Anfeindung durch den König Saul, seinen Vorgänger. Oft sein Leben in Gefahr, dann auch später sein Sohn Jonathan, der ihn beerben wollte als König und ihn verfolgt hat. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du pflegst mich mit Parfum im Angesicht meiner Feinde. Unglaubliche Bilder. Ja, also ich habe jetzt übersetzt, freie Schmidtsche Übersetzung, du salbest mein Haupt mit Öl. Nicht, was hat Öl für eine Bedeutung? Dreifache Bedeutung. Medizinisch damals, Öl und Wein, medizinisch, sogar noch im Neuen Testament, kosmetisch und geistlich. Und das Geistliche, die Könige wurden gesalbt, vielleicht hier von David eine Anspielung an seine Salbung. Ich bin gesalbt, ich bin erwählt. Und diese Salbung, Erwählung hat Gott durchgehalten durch alle Anfeindungen hindurch. Und ich denke, da ging dem David schon auch gelegentlich die Luft aus. Und das Vertrauen, dass es Gott wahrmachen kann. Gegen Saul mit seiner Armee. Der David gegen Saul, was für ein Kräfteverhältnis. Und Gott hat es wahrgemacht. Seine Zusage, seine Erwählung. Und dann wird sogar das Weinglas voll. Und schenke es mir voll ein. Denke ein Wort einer Lebenserfahrung im Rückblick, ob man da so einfach mitsprechen kann in jeder Situation, das sei dahingestellt. Fazit und Schluss, vierte Strophe, geht wieder zum Er. Er, ich, er. Gutes, und ich würde lieber übersetzen Güte oder sogar Liebe. Gutes und Liebe. Das Wort, das hier steht im Hebräischen, steht häufig parallel mit Liebe. Güte. Gutes und Güte verfolgen mich mein Leben lang. Wer ist hinter mir her? Ja, wer ist hinter mir her? Da fällt mir immer Formel 1 ein. Also Formel 1, die fahren anderthalb Stunden hintereinander her und überholen kaum einmal. Also ich bin deshalb kein Formel 1-Fan. Und ich kenne manche, die machen, schauen den Anfang von Formel 1, um den Mittagsschlaf einzuleiten. Weil die immer bloß hintereinander herfahren und nichts Gescheites passiert. Aber okay, wer verfolgt mich? Wer ist hinter mir? Gutes und Barmherzigkeit, Gottes Güte und Erbarmen folgt mir. Und die Konsequenz daraus ist, ich bleibe im Haus des Herrn. Andere Übersetzungsmöglichkeit, ich kehre zurück ins Haus des Herrn. Und jetzt haben wir zwei Zeitangaben, so ist dieser Vers parallel. Mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da, für immer. Eine Heimat bei Gott. Immer wieder eine Rückkehr zu Gott. Ich denke an das Lied vom Anfang mit der Ruhe. Die Ruhe bei Gott suchen, zurückkehren in sein Haus. Im Rahmen ein Bekenntnispsalm, ein Erfahrungspsalm. Wir haben keine Datierung, aber ich vermute, das ist ein Psalm aus dem vom späten, vom alten David, der auf sein Leben zurückblickt und bei einem reichen Leben, bei einem angefeindeten Leben, bei einer Leben in Verantwortung als König sagen kann, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe vorher gesagt, die Bilder laden ein, unser Leben hier einzuzeichnen. Vielleicht geht es nicht in allen Teilen so glatt. Vielleicht gibt es Teile, wo dieser Psalm angewendet für uns etwas widerborstig ist. Und wenn wir sagen, das kann ich gerade so, wie David das ausgesprochen hat, nicht aussprechen. Und trotzdem dranbleiben an diesem Bekenntnis. Dranbleiben und Erfahrungen machen mit diesem Gott, den der König und Hirte David als seinen König und Hirten bekennt. Und dann immer wieder auch erleben, dass das Wort doch zur Wahrheit wird. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen.